Und seitdem ich herausgefunden habe, dass ich Brot sehr gerne mag, habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem besten Brot. Ja? Wo finde ich das beste Brot? Und wann immer ich irgendwo neu hinziehe, zum Beispiel jetzt hier runter an den Bodensee, dann muss ich erstmal gucken, wo kriege ich mein gutes Brot her? Also ich brauche zwei Sachen. Ich brauche mein persönliches Wasser. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ich brauche mein Wasser, meine Sorte. Und ich brauche mein Brot. Und dann müssen die Bäckereien durchgetestet werden. Und ich muss es sagen, ich leide oft nicht nur im Ausland, was das Brot angeht, sondern ich muss sagen, auch in Deutschland haben wir eine wahre Brotkrise. Denn wenn man in eine Bäckerei geht, dann sieht das häufig ganz lecker aus. Ja? Also das Brot, was man in Regalen sieht und man steht davor und denkt sich, Mensch, das muss ja super lecker sein. Und dann bestellt man sich so ein Brot und wenn man zu Hause dann reinbeißt, denkt man, ja, Und wenn man es dann einen Tag liegen lässt, dann fällt es einem auf, nein, das kann es nicht sein. Was ist denn das beste Brot? Ich habe da auch selbst mich beim Backen schon ganz viel versucht, habe mich beraten mit Leuten, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen und bin zur Erkenntnis gekommen, wirklich gutes Brot ist nur Sauerteigbrot. Ja, nach althergebrachtem Rezept, nach althergebrachter Methode mit Sauerteig. Denn was die Bäckereien heute machen, ist viel mit Emulgatoren zu backen. Ja, wir nutzen Hefe mit Emulgatoren oder auch nur Emulgatoren. Und das sieht dann schön aus, das geht sehr schnell, ja, das beschleunigt den Arbeitsprozess. Aber ein Brotkenner, der merkt sofort, ob das hier ein richtiges Brot ist oder ob das ein falsches Brot ist. Der Kenner schmeckt sofort, dass es irgendwie fade schmeckt. Und wenn man es ein bisschen liegen lässt, dann weiß man, weil bei Sauerteigbrot bleibt frisch über mehrere Tage. Es bleibt noch genießbar. Wenn das Entscheidende fehlt, dann merkt man das sofort. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Wenn das Entscheidende fehlt. Genau diese Erfahrung machte auch Paulus, als er nach Ephesus kam. Er merkte sofort, dass hier etwas Entscheidendes gefehlt hat. Und ich lade euch ein, dass wir die Apostelgeschichte aufschlagen und dort lesen in Kapitel 19. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Apostelgeschichte, Kapitel 19, und dort lesen wir die Verse 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Wenn das Entscheidende fehlt. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Vielleicht geht es euch so genauso wie mir. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wie kann das eigentlich sein? Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Ich meine, das muss man doch kennen. Wie kann das sein, dass die noch nie davon gehört haben, dass der Heilige Geist da ist? Das geht doch gar nicht. Hat denen das keiner gesagt? Wir mögen vielleicht antworten, naja, damals war das natürlich eine spezielle Situation, dass Christentum war ja gerade erst dabei, sich auszubreiten. Da konnte es natürlich sein, dass es irgendwo Leute gab, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben, die nur so einen Teil von dem wussten, was wir heute natürlich wissen. Aber ich möchte deutlich sein, ich habe eine These und meine These lautet, es ist möglich, dass wir hier ein Phänomen vor uns liegen haben, welches wir auch heute vorfinden. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist, wenn das Entscheidende fehlt. Nun, was ist hier passiert? Wir müssen uns ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was hier die Situation ist. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, weist uns im Eingang in Vers 1 darauf hin, dass ein gewisser Apollos was damit zu tun hat. Ja, wir lesen in Vers 1, dass Apollos jetzt weiter nach Korinth geht und jetzt der Paulus kommt und ein für ihn bemerkenswerte Situation vorfindet, die ihn erstaunen lässt. Was ist mit diesem Apollos? Wir lesen das gleich im Kapitel davor, in Kapitel 28, die Verse 24 bis 28. Dort heißt es, aber ein Jude mit dem Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Acharia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte den Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also zwei Dinge müssen wir über diesen Apollos festhalten, die für uns schon von größter Wichtigkeit sind. Erstens lesen wir über ihn tatsächlich, er lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, und er war mächtig in den Schriften. Aber wir erkennen hier schnell, wenngleich Apollos viel gepredigt hat und meinte, anhand der Schrift etwas zu sagen, fehlte ihm auch das entscheidende Element. Hier waren es Aquila und Priscilla, die das sofort gemerkt haben und ihn so, ich kann mir vorstellen, so nach der Predigt, ja, draußen schüttelt er noch so allen, die dann rausgehen, die Hände am Sabbat, ja, nach der Predigt. Und sie nehmen ihren Bruder so lieb zu sich und laden ihn vielleicht zu sich nach Hause ein und gaben ihm noch so ein paar Bibelstunden. Bis es dann auch bei Apollos Klick gemacht hat. Also auch Aquila und Priscilla merkten schnell, dass bei ihm was Entscheidendes gefehlt hatte. Das Zweite ist, er war feurig im Geist. Die einzige Stelle in der Bibel, wo wir das auch so formuliert finden, ist in Römer Kapitel 12. Dort wird uns darauf hingewiesen, dass es hier um den menschlichen Geist ging. Also er war begeistert von dem, was er da tat. Ja? Das ist, was hier der Lukas ausdrücken möchte. Also man kann viel für Gott machen, obwohl man nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Der Apollos konnte letztlich seine Zuhörer nicht wirklich zu einer richtigen Nachfolge Jesus führen, was wir bei den Ephesern hier sehen. Der war begeistert von dem und er war mächtig in den Schriften und hat viel gepredigt und gemacht und getan. Aber er konnte seine Zuhörer nicht zu wirklichen Jüngern machen. Er konnte sie nicht zu richtigen Christen machen. Wir würden das heute als Aktivismus bezeichnen. Man kann viel machen, aber doch bleibt es ohne anhaltende Frucht. Und genau das sehen wir auch bei den Ephesern. Denn die Epheser spiegeln nämlich genau das wider, wie sie natürlich von ihrem Prediger und Missionar geprägt worden sind. Beide, Apollos und Epheser, die wissen einiges von Gott und von Jesus. Das sehen wir hier auch bei den Ephesern. Beide kennen aber nur die Taufe des Johannes. Das ist natürlich sehr interessant. Und jemand muss kommen und dann noch etwas ergänzend hinzufügen, weil dieser jemand merkt, dass da was Entscheidendes fehlt. Wir haben aber bei Apollos und den Ephesern einen entscheidenden Unterschied. Der Apollos war der Verkündiger, er war der Prediger, er war der Missionar und er predigte und zog mit seiner Botschaft weiter. Die Epheser waren aber diejenigen, die von ihm geprägt waren. Sie blieben für sich, bis Paulus zu ihnen kam und für eine Erweckung sorgte. Das lesen wir in Vers 6. Hier heißt es, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagen. Wenn wir das Griechische ernst nehmen, müssen wir hier sagen, sie begannen in Sprachen zu reden und zu weissagen. Das heißt, auch die Textform weist uns darauf hin, dass es hier um etwas lange nach, also was Nachhaltiges geht, es geht um etwas Anhaltendes. Sie begannen da etwas, was sie wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens fortführten, nämlich einen öffentlichen Dienst. Sie redeten in Sprachen, und wenn wir Apostelgeschichte 2 nehmen, dann ist das die Befähigung zum Zeugnis geben. Ja? Sie können den Menschen von Jesus erzählen, sie können das Evangelium verkündigen, wo es vorher eine Sprachbarriere gab. Und sie weissagten, also sie hatten eine öffentliche Verkündigung über Jesus. Das heißt, wir können hier zusammenfassen, ab diesem Zeitpunkt, wo Paulus ihnen nachhelfen musste, begannen sie ein richtiges christliches Leben. Sie begannen ein missionarisches Wirken. So können wir über das Wirken von Apollos festhalten, für uns festhalten. Wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, wie wollen wir dann unser Umfeld zu Gott führen? Wir bringen vielleicht Menschen in die Gemeinde, dass sie auch den Namen nach Jünger werden, aber ausgehend von uns werden sie kein geistliches Wachstum erleben. Die bleiben dann auch für sich. Das wird im Folgenden deutlich. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Vielleicht fragt ihr euch auch, was es heißt, dass der Heilige Geist noch nicht da ist, oder haben sie noch nie davon gehört, dass der Heilige Geist existiert? Wir haben noch nie gehört, dass der Heilige Geist da ist. Was heißt das? Wenn wir das festhalten, was wir über Apollos wissen, er war unterwiesen im Weg des Herrn und er lehrte, sagt die Schrift, genau über das, was den Herrn betraf, dann müssen wir ohne Zweifel annehmen, dass sie wussten, dass es den Heiligen Geist an sich gibt. Weil er hat ja über Jesus bei ihnen gepredigt. Natürlich, der Heilige Geist tritt auch im Alten Testament auf. Das wussten sie. Und sie haben bestimmt gehört, wie der Apollos über die Taufe Jesu gesprochen hat. Auch über die Taufe des Johannes. Allein wenn sie über die Taufe des Johannes gehört hätten, wüssten sie, dass es der Heilige Geist gibt. Warum? Weil der Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Also das wussten sie schon, die kannten die Thematik. Natürlich wussten sie, dass es den Heiligen Geist gibt. Und wir wissen auch, dass es den Heiligen Geist gibt. Aber haben wir auch schon gehört, dass er da ist? In Vers 1 heißt es, und als er einige Jünger fand. Was ist hier mit Jünger gemeint? Wir kennen natürlich in der Bibel den Ausdruck Jünger des Johannes. Ja, das ist so die Thematik, wo die Frage ist ja, wem soll man denn jetzt nachfolgen? Dem Johannes oder Jesus? Ja, das lesen wir in den Evangelien. Aber nach den Evangelien ist das Thema mit den Jüngern des Johannes abgehakt. Weil dort sagt Johannes ja auch schon, ich muss abnehmen, damit er zunehmen kann. Und am Ende wird Johannes getötet, so er ist nicht mehr da. In der Apostelgeschichte tauchen Jünger des Johannes nicht mehr auf. Wann immer Lukas in der Apostelgeschichte über Jünger spricht, meint er direkt die 12 Apostel oder er meint generell die, die dazugehören. Also wir können hier auch sagen, der Lukas meint Christen. Das Wort taucht ja dann auch in der Apostelgeschichte irgendwann auf. Ja? Das entsteht dann. Also Paulus fand hier, wir können sagen, Christen. Leute, die sich Christen nannten oder die sich zu Jüngern Jesu zählten. Das wird auch dadurch erhärtet, dass wir sehen, dass er sie fragt, als ihr gläubig wurdet. Also sie waren gläubig und wurden auch so von Paulus anerkannt. Er muss sie eigentlich für Christen gehalten haben, wenn er sie nämlich danach fragt, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Ja, die Frage würde keinen Sinn machen, wenn es hier nicht um Christen sich handeln würde. Wahrscheinlich wurden sie auch in der Öffentlichkeit oder in der Synagoge Jünger genannt. Ja? Wir kennen auch den Ausdruck in der Apostelgeschichte, eine jüdische Sekte, da die Jünger, diese Nachfolger Jesu und so weiter wurden die genannt. Und Paulus trifft auf diese Menschen und fragt sich unmittelbar, ja, es ist so, als ob er auf sie trifft, so erscheint es hier in dem Text, hallo, ich bin der Paulus, habt ihr denn gar nicht gehört, dass der Heilige Geist da ist, habt ihr davon schon mal gehört? Also Lukas gibt uns das so, als ob es das Erste ist, was er fragt, das fällt ihm sofort auf. Also man muss sich diese Situation vor Augen halten. Paulus geht in seiner Missionsreise, kommt nach Ephesus und vielleicht ist er in der Synagoge oder in einer öffentlichen Veranstaltung und versucht erstmal herauszufinden, wo sind hier vielleicht Leute, bei denen ich anknüpfen kann, ja, wo ich aufbauen kann, mein Missionswerk. Und vielleicht hört er in der Synagoge Leute davon reden, ja, da gibt es so Jünger da irgendwo, die treffen sich da irgendwo. Und der Paulus denkt sich, super, da kann ich hingehen, da kann ich direkt was aufbauen. Und er kommt zu diesen Leuten und vielleicht redet er mit ihnen und er merkt sehr schnell, Moment mal, hier fehlt was Entscheidendes. Und vielleicht fragt er sie, sag mal, als ihr zum Glauben gekommen seid und euch habt taufen lassen, hat eigentlich jemand mit euch über den Heiligen Geist gesprochen? Wie kann es sein, dass Paulus so schnell gemerkt hat, dass ihnen der Heilige Geist gefehlt hat? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Man wird es merken, ob ein Gläubiger vom Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Wir haben mindestens zwei Hinweise in der Bibel. Ich denke da zum Beispiel an die Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. Hier spricht es über Liebe, über Freude, über Friede, über Langmut, über Freundlichkeit, Güte, Treue, über Sanftmut und Selbstbeherrschung. Vielleicht hatte Paulus etwas davon vermisst, als er mit diesen Menschen zu tun hatte. Und auch wir sollten uns fragen, dass wenn Menschen zu uns in die Gemeinde kommen, wenn sie uns näher kennenlernen, wenn sie sehen, wie wir untereinander, wir miteinander umgehen, wie wir untereinander verkehren, ob ihnen die Frucht des Geistes wahrlich ins Gesicht springt oder ob sie sagen müssen, Mensch, eigentlich verhalten diese Menschen sich, wenn es hart auf hart kommt, ja, wenn alles gut ist, sind wir freundlich, aber wehe, uns ist auf den Schlips getreten, wie gehen wir damit um? Wehe, es wird uns Unrecht angetan, wie reagieren wir? Wehe, es geht darum, dass wir etwas abgeben müssen, wie verhalten wir uns? Was nehmen die Leute wahr, wenn sie in unsere Gemeinde kommen? Was nehmen sie von uns wahr, was nehmen sie von dir persönlich wahr? Ich finde, dass diese Frage, gerade für uns, und deswegen betone ich das, einfach weil es, ich möchte es so sagen, dieser Punkt jetzt für uns nicht aus der Luft gegriffen ist. Ich spreche das nicht an, weil es völlig ohne Erfahrung jetzt in meine Predigt eingebaut ist. Wir müssen uns diese Frage stellen, auch wenn ich glaube, dass es nicht der Punkt war, unbedingt, den Paulus hier bei den Menschen vorgefunden hatte. Aber wir können natürlich davon ausgehen, wenn sie den Heiligen Geist nicht hatten, dann konnte man natürlich auch die Frucht des Geistes bei ihnen vermissen. Aber wir müssen uns diese Frage stellen, was erleben die Menschen, wenn sie zu uns kommen? Aber noch viel deutlicher ist Folgendes. In Johannes Kapitel 7 spricht Jesus davon, dass die, die an ihn glauben, den Geist empfangen werden und zu etwas werden, nämlich zu Strömen lebendigen Wassers, sagt Jesus. Was heißt das? Also Jesus sagt, dass diejenigen, die an ihn glauben, irgendwann den Heiligen Geist empfangen werden und es wird für sie selbstverständlich sein, die Liebe Gottes, die Hoffnung, die sie haben, das Evangelium rauszutragen, an die Menschen zu bringen, dass sie andere Menschen dazu erreichen. Und vielleicht habt ihr euch gedacht, wenn der jetzt über Brot und Sauerteig spricht eingangs, jetzt lesen wir bestimmt das Gleichnis vom Sauerteig, ja? Aber natürlich, diese Thematik hängt damit zusammen, weil der Sauerteig macht, dass es etwas Langanhaltendes ist. Der macht, dass etwas wächst von sich aus. Ja, ist das nicht fantastisch? Es wächst und man kann es immer wieder teilen und vervielfältigen und da wird immer mehr draus. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Wenn wir Strömen lebendiges Wassers werden, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann ist das ganz natürlich, dass wir übersprudeln mit Liebe Gottes, mit Hoffnung und mit Evangelium. Aber was Johannes an dieser Stelle feststellt, ist sehr interessant. Als Jesus sagt, die, die an mich glauben, die werden den Heiligen Geist empfangen und zu Strömen lebendigen Wassers, sagt Johannes, der Heilige Geist war jetzt aber noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das heißt, er gibt uns diesen Hinweis, das wird passieren, wenn Jesus verherrlicht war. Jetzt sind wir bei den Ephesern und wir sehen, das fehlt bei ihnen. Dieser Teil des Evangeliums, dass Jesus verherrlicht worden war und dass nun auf sie der Heilige Geist wartet, auf sie zu kommen, dieser Teil des Evangeliums war anscheinend irgendwie an ihnen vorbeigegangen oder sie hatten gar nicht davon gehört. Jesus hat noch mehr getan und gesagt, als was sie gehört hatten von Apollos. Jesus, das Evangelium, das war noch mehr, als sie wussten. Sie waren zwar gläubig, sie waren Jünger, aber einiges hat ihnen, wie dem Apollos vorher auch, gefehlt. Jesus war für ihre Sünden gestorben, sodass sie nicht nur zur Buße getauft werden mussten, wie bei der Taufe des Johannes, sondern gerufen sind, ein neues Leben zu beginnen, ein neuer Mensch zu werden. Das war bei ihnen wohl nicht zu sehen. Als Gläubige sollten sie alle Völker zu Jüngern machen und sie lehren und im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes taufen und selber auch getauft werden. Das hatten sie anscheinend gar nicht gehört, das war bei ihnen gar nicht präsent. Das in ihrem Leben war das gar nicht erkennbar. Und dass Jesus unser Hohepriester ist, dass er im Himmel unser Fürsprecher ist, dass er für uns da ist, dass wir uns an ihn wenden können, während seine Nachfolger auf der Erde leben und für ihn arbeiten. Weil er hat gesagt in Matthäus 28, ich bin bei euch bis an das Weltende. Diese Gewissheit hat man ihnen einfach gar nicht abgespürt. Das wussten sie nicht. Und dass das Weltende kommen wird, dass Jesus auf jeden Fall wiederkommen wird, um sein Reich im vollen Umfang aufzurichten und alles neu zu machen. Und dass genau diese Botschaft in die Welt getragen werden sollte. Dass die Botschaft von der Wiederkunft in die Welt getragen werden sollte, diesen Wunsch, dieses Begehren, diesen Antrieb, ja, dass man sie mit Seilen und Stricken zurückhalten müsste, das zu tun. Das war bei den Ephesern nicht. Paulus kam und er merkte sofort, dass ihr Christsein fade geschmeckt hat. Wie ein Brot, was mit Emulgatoren gebacken ist. Sie waren den Namen nach Christen, sie waren gläubig, sie waren Jünger. Aber das entscheidende Element hat ihnen gefehlt. Was würde uns Paulus fragen, wenn er hier reinkommen würde und uns treffen würde? Muss man uns anbinden, dass wir nicht von den Taten Jesu, von unserer Hoffnung, von dem Evangelium erzählen können? Oder würde Paulus dir fast 1900 Jahre später, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, auf uns heute treffen und sagen, also, dass vor langer Zeit der Heilige Geist ausgegossen worden ist, das hat man euch doch erzählt, oder? Oft bleiben wir als Gläubige in dem, was Jesus getan hat, von seiner Geburt, über seine Kreuzigung, der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, die wir ja schon wissen aus seinem Wort, irgendwo da mittendrin stehen. Oft bleiben wir als Gläubige sogar vor dem Kreuz stehen. Was Jesus aber dort getan hat und was er vor allem danach für uns getan hat und was er tut und noch tun wird, ist manchmal nicht Teil unseres Glaubenslebens. Ein Teil dessen, was Jesus ist, reicht nicht aus. Oft nehmen wir uns gerne das für uns in Anspruch von Jesus, was uns gefällt, was uns anspricht, was uns gut tut oder was wir für richtig erachtet haben. Wir erkennen sogar unsere Sündhaftigkeit an, wie bei denen, die sich zur Buße haben taufen lassen. Aber das Entscheidende, was den christlichen Glauben ausmacht, das fehlt. Ellen White schreibt in dem Buch Gute Nachricht für alle, das ist die neue Version von Die Taten der Apostel, auf Seite 169 folgendes über die Epheser. Ihr Beispiel stellt für Christen eine wertvolle Lehre dar. Viele Menschen machen in ihrem geistlichen Leben nur geringe Fortschritte, weil sie zu stolz sind, die Position von Lernenden einzunehmen. Sie begnügen sich mit einem oberflächlichen Wissen über das Wort Gottes. Sie wollen weder ihren Glauben noch ihre Gewohnheiten ändern und bemühen sich dahin keiner Weise um tiefere Erkenntnis. Wenn die Nachfolger Christi wirklich ernsthaft nach Weisheit suchten, würden sie vielfältige Erkenntnis finden und Gott würde sie in Tiefen seiner Wahrheit leiten, die ihnen bislang unbekannt waren. Wer seinen Willen Gott völlig übergibt, den wird Gottes Hand führen. Er mag schlicht und allem Anschein nach unbegabt sein, doch wenn er mit liebenden und vertrauendem Herzen dem Willen Gottes in jeder Beziehung gehorcht, werden seine Kräfte geläutert, geadelt, verstärkt und seine Fähigkeiten vermehrt. Wenn er die Belehrung durch die göttliche Weisheit zu schätzen weiß, wird ihm ein heiliger Auftrag anvertraut. Er wird befähigt, sein Leben zur Ehre Gottes und zum Segen für die Welt zu führen. Meine Lieben, der christliche Glaube, begründet in der christlichen Taufe, motiviert zu einem Leben, das hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, auf den anderen schaut, den anderen höher erachtet als sich selbst, sagt die Bibel, und das eigene Leben verändert. Die Taufe des Johannes zur Buße zeigte den Menschen lediglich, dass es für sie keinen Ausweg gibt, dass sie ein Problem haben, dass sie Hilfe brauchen. Sie überzeugte sie lediglich von ihren Sünden, aber das Leben ging praktisch weiter, wie bisher. Die Taufe von Jesus jedoch schenkt ein Leben in Hoffnung, in Nächstenliebe und Veränderung. Die Taufe befreit uns aus der Vergangenheit. Sie macht aus uns einen neuen Menschen. Einen neuen Menschen, der sehnsuchtvoll die Wiederkunft erwartet, weswegen der Missionsbefehl und die Aussendung bei der Taufe mit inbegriffen sind. Das gehört zusammen, Taufe und in die Welt gehen. Der volle, ich sage das bewusst, der volle christliche Glaube begründet mit einer vollen Taufe ist Zukunft, ist Veränderung, sie ist Befähigung, es ist ganze Nachfolge Jesu. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann wird man es merken. Der Lukas schließt seinen Bericht über die Epheser mit einem erstaunlichen Vers ab. Im Vers 7 steht, es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Punkt. Warum ist das noch so wichtig? Um das zu verdeutlichen, was wir hier lesen in Kapitel 19, in den Versen 1 bis 7, das ist die letzte Taufe, das ist die letzte Geistausgießung, das ist die letzte Erweckung, über die uns die Apostelgeschichte berichtet. Es ist so, als ob der Lukas sagen wollen würde, das muss ich noch sagen, bevor ich zum Ende komme. Das ist noch erwähnenswert. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Wir lesen in der Apostelgeschichte von von den Jüngern Jesu, von den Aposteln. Wir lesen von der Bekehrung, der Taufe von 3000 Menschen auf einmal. Wir lesen von Bekehrungen von einem Crispus, dem Synagogenvorsteher. Boah, was da passiert ist, ja. Wir lesen von der Bekehrung von Cornelius, einem römischen Hauptmann. Boah, hier sind wichtige Menschen zum Glauben gekommen. Und am Ende möchte uns der Lukas noch von diesen 12 Männern erzählen. Warum ist das so wichtig? Ich möchte es kurz machen. Weil an Gott zu glauben ist gut. Aber ein geistgeführtes Leben ist der einzig richtige Weg. Ellen White schreibt im Buch Das bessere Leben, Seite 39, wer könnte wohl den erhabenen Erlösungsplan, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes erkennen und darüber schweigen? Haben wir, hast du, habe ich, den Heiligen Geist empfangen? Ist der Glaube für uns etwas Privates, was wir für uns behalten? Schleppen wir die Fragen, die wir über den Glauben haben, die Fragen, die wir über die Bibel haben, einfach so mit uns und können sie entspannt in unserem Kopf, wie sagt man, ad acta legen? Oder haben wir ein innerstes Verlangen, tiefer in die Bibel einzusteigen und uns rein zu vertiefen und das, was Gott uns da schenkt, an die Menschen draußen weiterzugeben? Leben wir für uns und unser persönliches Glück oder leben wir für die anderen, für die Menschen? Leben wir für Gott? Wenn wir die Nachrichten lesen, macht es uns da Angst und Bange? Machen wir uns Sorgen, wenn wir vom Coronavirus hören? Oder kann um uns herum die Welt zusammenfallen und wir haben die freudigste Hoffnung, die man mit Geld nicht kaufen kann? Hast du, habe ich, haben wir den Heiligen Geist? Ich möchte uns wünschen, dass wir eine Erfahrung machen wie die Epheser, dass wir eine Erweckung erleben, dass unser Leben sich ändert, dass wir uns darauf zurückbesinnen, wie bin ich überhaupt getauft worden? Und uns fragen heute hier und jetzt, wie geht mein Leben weiter? Ich glaube, dass Gott für uns Großes bereit hat. Und wie sagt Ellen White, Jesus im Himmel wartet nur darauf, dass wir darum beten, um es uns in Hülle und in Fülle auszuschütten. Ich wünsche uns, dass wir uns darauf zurückbesinnen, dass wir eine Erfahrung machen wie die Epheser und dass unser Leben mit dem Segen Gottes und mit Erweckung reich beschenkt wird. Mögest du, möge ich, mögen wir alle zusammen den Heiligen Geist empfangen, neu erfahren und den Segen und das Gute in unserem Leben von Gott spüren. Amen.